Dienstagabend, willkommen zu Maischberger. Diese Themen und Gäste erwarten Sie jetzt.
Unser Land steht vor einer schweren Zeit.
65 Milliarden Euro gegen die Folgen der Energiekrise. Zwei Atomkraftwerke als Notreserve. Reichen die Pläne der Ampelregierung, um Deutschland gut durch den Winter zu bringen? Gleich im Studio der grüne Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er war Ministerpräsident von Niedersachsen und stieg dann rasch auf zum jüngsten Staatsoberhaupt der bundesdeutschen Geschichte. Wie blickt er auf die Krisen der heutigen Zeit? Im Gespräch der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Die Moderatorin und Autorin Petra Gerster. Der Verleger und Publizist Wolfram Weimer. Und die Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros Melanie Ammann.
Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Sie zu Hause und mein Publikum hier im Studio. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Und natürlich meine Gäste hier am Panel. Petra Gerster. Wir haben gerade Olaf Scholz gehört, der sagt, unser Land steht vor einer schweren Zeit. Wie groß ist Ihre Sorge, wenn Sie auf Herbst, Winter blicken und das, was auf uns zukommt?
Ja, wir wissen dann alle noch gar nicht genau, was auf uns zukommt. Aber natürlich finde ich die Vorstellung, dass wir uns durch nur schwach beleuchtete Städte im Winter bewegen und zu Hause möglicherweise den Fernsehabend nur mit 3 Pullovern bei 17, 18, 19 Grad überstehen müssen. Die finde ich natürlich auch wenig erfreulich. Aber ich glaube, man muss trotzdem sich immer wieder bewusst machen, warum das passiert, was die Ursache ist, nämlich der Krieg Putins gegen die Ukraine und was die Ukrainer vor allem gerade durchmachen. Und insofern denke ich, wenn wir jetzt etwas Wohlstandsverlust möglicherweise hinnehmen müssen oder auch bereit sind hinzunehmen, dann können wir damit einfach auch zeigen, dass wir solidarisch sind mit den Ukrainern. Und dass wir auch gelernt haben, dass die Freiheit einen Preis hat. Denn in der Ukraine wird natürlich auch unsere Freiheit verteidigt. Die Freiheit von Minderheiten, von Frauen, Schwulen, Lesben, die Freiheit zu sagen, ja, ich bin schwul und das ist gut so, das kann man in der Ukraine nicht. Übrigens auch die Freiheit von sogenannten QuerdenkerInnen, die hier bei uns ihre Parolen auf der Straße skandieren können, ohne eingesperrt zu werden.
Die Bundesregierung versucht sehr viel, jedenfalls sagt sie das, um die Folgen dessen abzumildern, was eben durch die Inflation, durch die steigenden Energiepreise auf uns zukommt und zugekommen ist. Es gibt jetzt ein neues Paket. Sonntag, 11 Uhr morgens, war es soweit nach 22 Stunden Verhandlungen. 65 Milliarden dieses Entlastungspaket, das ist doppelt so viel wie die beiden ersten zusammen. Haben Sie das Gefühl, das bringt uns gut durch diesen Herbst und Winter?
Ja, also erstmal ist zu sagen, dass ja jetzt gut Putin uns tatsächlich erstmal mit offenen Worten den Gashahn zugedreht hat und damit also auch mal klaren Tisch gemacht hat, dass es tatsächlich wegen der Sanktionen ist. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Und damit hat er uns natürlich auch die Entscheidung abgenommen, selbst so viel Charakter zu sagen, nein, danke, Herr Putin, so nicht brauchen wir nicht, genau. Das ist das eine, was ich eigentlich ganz gut finde. Und das andere ist, dass die Regierung nach ein paar Wochen des Hickhacks und des wirklich auch zum Teil Gegeneinanders und unschöner Kommunikation untereinander, dass die Koalition jetzt sich doch zusammengerauft hat und dieses Entlastungspaket eben auf den Weg bringt und sich darauf geeinigt hat. Und das finde ich ein ganz positives Signal. Auch das zeigt Herrn Putin, so einfach wird es nicht, uns in die Knie zu zwingen, so dass wir zu Kreuze kriechen und sagen, ach bitte, bitte, lieber Herr Putin, gib uns doch noch ein bisschen Gas.
Okay, und was ist drin in diesem Paket, Herr Weimer? Wird das substanziell helfen, über diesen Winter und den Herbst zu kommen?
Also ich fürchte nicht. Ich teile die Ansicht zu Putin, aber ich teile nicht die Ansicht zum Entlastungspaket. Ich glaube, das wird auch deswegen so unterkühlt aufgenommen in den Medien und auch in der Bevölkerung, weil das 3 Webfehler hat. Der erste ist, es ist eine Mogelpackung. Die 65 Milliarden sind natürlich keine Entlastung. Wir haben Steuereinnahmen in Deutschland, die in diesem Jahr geradezu eskalieren. Das Finanzministerium hat bekannt gegeben, im ersten Halbjahr haben wir 28,6 Milliarden Euro mehr Steuern bezahlt als im letzten Jahr. Wenn wir das mal addieren, ist das kein Entlastungspaket, sondern ein Umverteilungspaket, und zwar von linke Tasche, rechte Tasche zum Staat. Kann man so machen, aber ein Entlastungspaket ist es nicht. Das heißt, Die Politik redet ja zurzeit viel über Übergewinner oder Zufallsgewinne. Ja. Der größte Übergewinner in dieser Krise ist bisher der Staat. Es eskalieren die Mehrwertsteuereinnahmen bei diesen steigenden Preisen. Und insofern wäre es einfacher gewesen, die Steuern einfach zu senken. Das ist der erste Webfehler. Der zweite ist, es hilft der Mittelschicht in Deutschland nicht. Wenn Sie ein normaler Deutscher sind, Sie arbeiten, Sie haben ein, zwei Kinder, dann gucken Sie mal nach, was in diesem Paket für Sie konkret drin ist.
Vielleicht Kindergeld.
18 Euro Kindergeld und dann wird es schon wenig. Mhm. Sie müssen aber die vielen tausend Euro mehr zahlen, die diese eskalierenden Energiepreise bringen. Genauso der Mittelstand. Wenn Sie sich im deutschen Mittelstand jetzt mal umhören, die haben blanke Angst. Wir haben über 3 Millionen Unternehmen in Deutschland. Gehen Sie mal zu Ihrem Bäcker, der fragt sich, wie kann ich denn den Ofen bezahlen? Und auf diese Fragen des breiten Mittelstands gibt das Entlastungspaket auch gar keine Antwort. Mhm. Und der dritte Fehler liegt darin, dass die eigentlichen Ursachen dieser Energiepreiseskalation gar nicht adressiert werden. Also wir haben eine Angebotsverknappung. Dann müsste die Politik alles tun, um das Angebot an Energie zu vergrößern. Also Gas beschaffen, Kohlekraftwerke schnell hochfahren, Atomkraftwerke hochfahren oder laufen lassen. Und darauf gibt es gar keine Antwort. Stattdessen hören wir jetzt die Entscheidung, Atomkraftwerke sollen sogar abgeschaltet werden. Das kommt mir dann so vor, wie die Politik ist ein Notarzt, der wird gerufen, hat jemand einen Blutsturz, der Notarzt kommt und sagt, ich hätte hier wunderbare Salben und Pflaster des Sozialen. Das sind alles gute Sachen, aber es hilft in dieser Notsituation nicht. Deswegen bin ich da unzufriedener mit diesem vermeintlichen Entlastungspaket.
Ich klammer mal die Atomkraft aus, weil wir die tatsächlich noch mal separat besprechen. Aber möchte gerne Melanie Ammer fragen, ob sie auch so, sagen wir es mal, unzufrieden mit diesen 65 Milliarden ist.
Also erstmal würde ich zustimmen, dass was Sie beschrieben haben, wie dieses Paket inhaltlich aussieht, das hat Herr Weimar, finde ich, sehr zutreffend beschrieben. Aber die Frage ist, ob das Fehler waren. Das war einfach eine politische Prioritätensetzung, die die Regierung gemacht hat. Das findet Herr Weimar, dass das ein Fehler ist. Vielleicht denkt Herr Lindner insgeheim auch oder die sehr viele FDP-Leute, dass das Fehler waren. Aber letztlich hat sich die Koalition entschieden, in diesen Entlastungen vor allem an die Leute ranzugehen, die zu den Geringverdienern oder gar nicht Verdienern in unserem Land zählen. Und die Idee finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Ob denen damit wirklich geholfen ist, also ob das reicht, was da gemacht wurde, um auch die wirklich Schwächsten in der Gesellschaft, wirtschaftlich Schwächsten in der Gesellschaft abzufedern, da habe ich meine Zweifel, weil diese Rechnung, diese 65 Milliarden, da sind ja immer noch wahnsinnig viele Unbekannte dabei. Also ob diese Strompreisbremse so hinhaut, wie die Regierung sich das vorstellt, das ist ja ein Projekt, das wirklich mittelfristig angelegt werden muss mit dem Umweg über Brüssel. Bei den Gaspreisen wird eine Kommission eingesetzt, da weiß auch noch keiner so richtig, wie da die Lösung aussehen soll. Die Wohngeldreform kommt im neuen Jahr, davor gibt es noch viele Monate, die kalt werden. Können.
Das Bürgergeld also kommt auch im nächsten Jahr im Prinzip dann in der vollen Höhe. Das heißt also, vieles wird dann in den Januar geschoben und da glauben Sie, ist es schon zu spät oder was?
Ja, zum einen ist es sehr spät, weil vorher ja geheizt werden muss, weil vorher Stromrechnungen anfallen und vielleicht muss der Staat ja vorher dann schon mit noch mehr einspringen. Und das Paket enthält ja auch dann umgekehrt wieder viele Zuwendungen, die eben mit der Gießkanne verteilt werden. Also wenn jetzt alle Rentner 300 Euro bekommen und jede Studentin und jeder Student bekommt 200 Euro, dann sind da natürlich auch Leute dabei, die wirklich nicht darauf angewiesen sind, die sehr ordentliche Renten haben oder sehr gut verdienen. Das macht man dann, weil man die Bürokratie sparen will, bei jedem Einzelnen nachzugucken, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Aber dann schüttet man halt auch ordentlich was aus.
Ich wollte gerade sagen, das Argument kommt ja immer mit der Gießkanne und das stimmt natürlich auch. Also ich bin auch Rentnerin, die davon profitiert von 300 Euro, die das vielleicht nicht unbedingt bräuchte. Und ich würde es lieber jemanden geben, der vielleicht, also Merz sagte, lieber einigen tausend und den anderen nichts. Aber ich glaube, dass zu organisieren, würde ein solches Bürokratiemonster wiederum schaffen, dass es gar nicht dann erstmal gar nichts passiert und dass die Regierung lähmen würde. Und insofern es ist jetzt erstmal ein Signal, dass man die Fehler sozusagen der letzten Pakete wieder revidiert.
Wo die Rentner und eben die
Rentnerinnen und die Studierenden waren, jetzt mal genau mitbedenkt, auch wenn vielleicht manche Studierende reichere Eltern haben oder so und manche Rentnerinnen es nicht brauchen. Aber ich finde, es ist ein Signal vor allem an die mit einem schmalen Portemonnaie und die würden gerade nicht profitieren von ihren Steuersenkungen. Von den Steuersenkungen profitieren natürlich immer die, die viele Steuern zahlen, also die Besserverdienenden. Und insofern ist das Einspruch wirklich keine sehr soziale Maßnahme.
Einspruch, euer Ehren. Wenn die Preise für Lebensmittel so stark steigen, dass sich Leute am Supermarkt fragen, kann ich mir das jetzt noch leisten oder nicht, dann darf der Staat nicht mit der Mehrwertsteuer das noch künstlich weiter verteuern. Dann wäre die sozialste Politik zu sagen, wir senken die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel.
Ja.
Wenn die alleinerziehende Mutter, die morgens zur Arbeit fährt, an der Tankstelle diese enorm hohen Steuern zahlen muss. Deutschland hat die höchsten Energiepreise, wir haben die höchsten Strompreise. Wenn Sie im Grenzgebiet zu Polen leben, dann wissen Sie, drüben zahlt man 1,60, in Tschechien 1,50, in Slowenien 1,40, in den USA zahlt man die Hälfte, in China auch. Das heißt, unsere hohen Preise, die wir haben beim Energie, sind politisch administriert, politisch gewollt. Nur in dieser Krise sind sie ein Riesenproblem. Und das könnte die Politik relativ einfach revidieren, indem sie sagen, wir nehmen für diese Krise jetzt die Sonderbelastung über die Steuer runter.
Dann darf ich aber auch den kleinen Einspruch anbringen, dass man beim Tankrabatt gesehen hat, dass es nicht unbedingt viel bringt, wenn der Staat weniger einnimmt, weil man darauf angewiesen ist, dass die Unternehmen das auch weitergeben. Und das gilt natürlich bei der Mehrwertsteuer auch. Also da müssen sie sich dann drauf verlassen.
Das
ist dann wieder ein Appell, so wie Herr Scholz auch schon gesagt hat, bitte, wir gucken auch dann wirklich drauf, wird jetzt wirklich dann bei der Gasumlage, wird das jetzt genommen oder nicht? Und es wäre sehr nett, wenn alle irgendwie mitmachen könnten und die Unternehmen, die ja selber auch an die Interessen ihrer Anleger gebunden sind, die ja auch den Aktionären irgendwie verpflichtet sind, die sollen dann darauf verzichten, auf den Gewinn, den sie machen?
Das war das Argument von Christian Lindner im Sommer gegen eben die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel. Aber die Dinge sind ja im Fluss. Wir sehen das gerade auch bei der Frage, die Atomkraftwerke in Deutschland, inzwischen gibt es eine Mehrheit in Deutschland, die sagt, man sollte sie länger laufen lassen. Jetzt ist etwas herausgekommen, Frau Amann, vielleicht können Sie es uns erklären. Also 2 der 3 Atomkraftwerke, die Ende des Jahres abgeschaltet werden sollten, werden nicht abgeschaltet, aber sie laufen auch nicht länger. Ist das ein besonders brillanter Kompromiss, den Robert Habeck da gefunden hat, oder ein fauler?
Ich finde, es ist ein fauler Kompromiss. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist so wie ein bisschen schwanger sein oder ein bisschen wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Mhm. Also das ist jetzt, glaube ich, die teuerste Lösung beim geringsten Ertrag, die gemacht wurde. Also die politisch billigste vielleicht aus der Sicht des Ministers, aber ich finde aus der Sicht von uns allen irgendwie es ist wahnsinnig teuer, sie überhaupt noch weiter zu betreiben, weil eben der Ausstieg feststand. Das heißt, dass sie bereitstehen, kostet auf jeden Fall schon mal Geld. Wie viel? Weiß man nicht, sagt Herr Habeck ja auch, wir wissen nicht, wie viel das kosten wird. Dann haben wir die Dinger also noch für ein paar Monate sehr aufwendig quasi am Leben gehalten, können sie aber nicht sofort hochfahren, weil es ja schon ein paar Tage dauert, bis so ein Atomkraftwerk dann tatsächlich auch den Strom liefert. Das ist ja darauf ausgerichtet, dass es eine gewisse Grundlast zur Verfügung stellt. Ja. Das heißt, dass es einfach läuft und läuft und läuft und es dann eben auszustellen und wieder anzustellen, geht nicht auf Knopfdruck. Das heißt, wenn wir einen Engpass haben, in dem wir darauf angewiesen wären, dann wäre zumindest in der Not das jetzt nicht das schnelle Mittel, das uns hilft.
Ja. Aber diese Energiekrise könnte ja nun tatsächlich auch ein Katalysator für die Energiewende sein. Und die Atomenergie ist wirklich tot. Also das ist die teuerste Energie überhaupt.
Aber Herr Habeck lässt sie als Zombie ja noch eine Weile weitermachen.
Ja, ne? Eben also noch eine Weile und eben auch für den Notfall. Und das finde ich auch richtig, weil es sozusagen eine Reserve ist. Aber solange nicht klar ist, wie lange dieser Müll strahlt und wo er gelagert wird, ist es einfach tatsächlich eine riskante Technologie, von der wir uns verabschieden.
Ich möchte auch kein Plädoyer für die Atomenergie machen. Also ich teile Ihre Meinung, genau, dass das langfristig wirklich nicht funktioniert. Nur ich denke, wenn man eine Energie, die so auch von den Sicherheitsaspekten her so aufwendig ist und so gefährlich ist, wenn man jetzt sagt, die behalten wir noch 2 Monate dabei. Also warum sagt man denn nicht, wir ziehen es durch, wir machen es jetzt 1 Jahr lang? Oder wir lassen es.
Also
aber für 2
nicht,
Monate?
Ganz oder gar nicht, Herr Weimer, wären Sie dafür zu haben? Wären Sie also übrigens ein Fan davon, dass man die Atomkraft, es gibt ja, ich glaube, Andreas Scheuer heißt der Mann, war Verkehrsminister, CSU, der hat gesagt, 3x3 Atomkraftwerke länger laufen lassen, 3 wieder in Betrieb nehmen und 3 neue bauen. Wären Sie dafür zu haben?
Also wenn Andreas Scheuer etwas sagt, bin ich grundsätzlich vorsichtig. Aber hier ist es doch so, dass wir eine historische Energiekrise haben. Es ist wirklich ernst der Lage, das hat der Kanzler zu Recht gesagt und Robert Habeck sagt das auch. Und Habeck hat auch dem Land gesagt, jede Kilowattstunde zählt und uns sogar Waschtipps gegeben. Und der grüne Ministerpräsident Kretschmann empfiehlt, dass wir den Waschlappen benutzen. Also es geht wirklich um jede Kilowattstunde. Wie kann man in dieser Lage dann ohne Not drei Atomkraftwerke abschalten, die man ein paar Monate länger laufen lassen kann. Das können Sie niemandem vernünftig erklären. Die versorgen ja immerhin 10 Millionen Haushalte in Deutschland mit Strom. Das verschlimmert doch die Situation. Ich verstehe Robert Habeck und sein Dilemma. Er hat seine grünen Fundamentalisten, hat eine Landtagswahl in Niedersachsen. Aber vor denen in die Knie zu gehen, das halte ich für einen großen politischen Fehler. Hier ist einfach das Staatsinteresse größer als das Parteiinteresse. Und natürlich muss man die ein paar Monate laufen lassen. Und der Kompromiss wäre gewesen, wir machen den Streckbetrieb. Und ich kenne viele von den Grünen, die haben gesagt, okay, Streckbetrieb, das würden wir hinnehmen.
Das heißt, also man lässt die Brennstäbe, die da mal drinnen sind, einfach noch ein bisschen länger in der Nutzung und schaut, wie weit man damit
kommt. In einem vernünftigen Menschen können Sie nicht, ich bin übrigens bei Ihnen, die Atomenergie ist keine strategische Zukunftslösung, aber Sie können nicht sagen, bis zum Silvestertag ist das eine vernünftige Technologie und am Neujahrstag ist es eine Hochtechnologie, die wir uns nicht leisten können. Also müssen wir das abschalten. Doch nicht in diesem Winter.
Aber wir wissen ja noch, stehen ja noch zur Verfügung in Reserve bis April.
Nein, Sie sind abgeschaltet. Und die brauchen ja viele Tage, bis sie wieder hochgefahren werden. Deswegen ist natürlich die Notreserve eine Augenwischerei. In Wahrheit schalten wir sie am 31. Dezember ab.
Das sieht man ja auch in den unterschiedlichen Reaktionen darauf, was ja auch so lustig ist. Die Grünen haben ja sofort gesagt, hurra, es bleibt beim Atomausstieg. Mhm. Und zugleich wird das Gegennarrativ von der Regierung verbreitet. Wir haben sie ja noch, macht euch keine Sorgen. Also es kann ja nur eine Lösung wirklich stimmen.
Die Frage ist, was dabei rauskommt, weil die FDP in Form von Christian Lindner auch gesagt hat, also er möchte gerne den Weiterbetrieb und wenn es geht, bis mindestens 2024. Darüber wird noch gestritten. In der Regierung, Petra Gerster, Sie haben gerade gesagt, dass eigentlich, dass die sich jetzt geeinigt haben auf das Entlastungspaket, ist toll. Hier ist der nächste Streit einfach schon da um die Atomenergie. Der Deutschland-Trend über die Frage, sind Sie zufrieden mit der Arbeit dieser Regierung, ist gerade auf einem Rekordtief angelangt. Das würden wir Ihnen gerne mal zeigen. Da sind jetzt mittlerweile 68% der Befragten in Deutschland der Meinung, sie sind mit der Arbeit weniger oder gar nicht zufrieden. Und man sieht sehr schön, die Kurven gehen im Prinzip seit April mit der Zustimmung runter und mit der Ablehnung nach oben. Das heißt, die Menschen haben vielleicht nicht mehr das Vertrauen in diese Regierung, wenn sie sich diesen Atomkonflikt jetzt ansehen, zu Recht.
Ja, aber man muss jetzt einfach auch wirklich auch mal Gerechtigkeit walten lassen. Also ich glaube, es hat noch keine Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg mit so massiven Krisen zu tun gehabt wie diese Regierung. Also jagt ja eine die andere nach Corona und Kriegsausbruch und Energiepreise und so weiter und Gaspreise. Und also es ist wirklich auch eine ganz, ganz schwierige Lage. Und ich finde, da muss man auch einer Koalition aus drei sehr unterschiedlichen Parteien zugestehen, dass sie... Und dass sie da natürlich, dass es da natürlich auch mal ruckelt und größere Diskussionen und Verwerfungen gibt. Aber solange sie noch zu Ergebnissen finden, wie jetzt mit diesem Entlastungspaket, und ich bin eigentlich da ganz optimistisch, dass das vielleicht jetzt auch so ein Schlüsselpunkt war, wo es jetzt weitergeht und sie sich auch weiter zusammenraufen, weil sonst bricht es ja auseinander und das können wir uns nicht leisten, denn da freut sich Herr Putin also und dem wollen wir das nicht gönnen.
Es gibt einen an der Spitze, das ist Olaf Scholz, der Regierungschef dieser Koalition, der hat die Ruhe weg. Er wurde da im Sommerinterview der Kollegen beim ZDF ein bisschen zu seinem Politikstil gefragt, den hat er verteidigt mit diesen Worten.
Wir sind in einer Zeit, in der viele sehr aufgeregt sind und ich zähle nicht zu diesen und will es auch nicht sein.
Da hat er recht.
Ich zähle nicht zu diesen, die aufgeregt sind, Herr Weimer. Sie haben gesagt, Olaf Scholz ist der schlechteste Kanzler aller Zeiten. Oh. Könnte man nicht umgekehrt auch froh sein, dass es eben jemanden in aufgeregten Zeiten gibt, der sich offensichtlich von der Aufregung nicht anstecken lässt?
Ja, natürlich. Also dieses ruhige hanseatische Temperament hat auch Vorteile. Gerade in Krisen ist das bewährt. Und wir kennen Helmut Schmidt, der hatte das auch. Aus meiner Sicht fühlte der sich führungsstärker an. Und den Artikel, auf den Sie verweisen, da habe ich eben auf die Kanzler der Republik zurückgeschaut. Und ich bin der Meinung, wir hatten in dieser Bundesrepublik eigentlich Glück mit unserem Bundeskanzler. Wir hatten immer zur richtigen Zeit gerade auch die richtige Figur an dieser Stelle.
Und der hier ist falsch? Warum?
Na, wenn Sie das sehen, es waren große Figuren, Adenauer, Willy Brandt, Helmut Kohl, die haben wichtige historische Weichenstellungen gehabt. Dann hatten wir Kanzler, die konnten Krise besonders gut. Angela Merkel konnte Krise besonders gut. Helmut Schmidt konnte Krise besonders gut. Übrigens auch Gerhard Schröder, der ist natürlich jetzt diskreditiert durch seine Putin-Liebhaberei. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber damals hat er eine wichtige strategische Entscheidung zum Wohle der Nation getroffen. Und wenn ich jetzt diese Regierung beobachte und diesen Kanzler, dann frage ich mich, wie sortieren Sie sich dort ein? Und da fühle ich mich am ehesten erinnert an Kurt Georg Georg Kiesinger. Und das war ein klassischer Übergangskanzler in den 60er Jahren, auch eine schwierige Konstellation, Koalition. Der hatte auch zwei sehr starke Führungsfiguren, so wie Robert Habeck und Christian Lindner hier die Taktgeber dieser Regierung sind. So war das damals Karl Schiller und Franz Josef Strauß. Und das erinnert mich einfach an diese Zeit. Also mich überzeugt das Krisenmanagement der Regierung weder außenpolitisch noch wirtschaftspolitisch wirklich.
Aber es ist doch viel zu früh, um so ein Urteil zu fällen. Ich finde das wahnsinnig ungerecht.
Die große Mehrheit der Deutschen hat das Urteil auch schon gefällt.
Ja, bei Umfragen.
Da würde ich widersprechen, dass die dieses Urteil so fällen. Die sind im Moment nicht zufrieden, sagt diese Umfrage. Ja. Aber die Frage war ja nicht, ist Scholz der schlechteste Kanzler aller Zeiten, ja oder nein? Also ich finde das Urteil auch ein bisschen früh. Also ich habe zwar Herrn Kiesinger nicht persönlich bewusst erlebt. Ich habe nur vier Kanzler bewusst erlebt. Und jetzt nach einem halben Jahr zu sagen, das ist jetzt der ist der größte Loser, weiß ich nicht. Ich finde, das Problem bei Scholz ist, dass er, obwohl er ja immer so gemäßigt so will oder sich immer so bedeckt hält in seinen Auftritten, dass er trotzdem schon eine große Hybris hat, mit der er auch dieses Amt angetreten hat. Also dieser Mann ist wirklich sehr überzeugt von sich und seinen Fähigkeiten überzeugt. Mit gutem Grund. Das ist auch wirklich ein großes Brain, kann man sagen. Nur ich glaube, dass er mit der Haltung in dieses Amt reingegangen ist, ich bin der am besten vorbereitete Kanzler, den es jemals gab. So, und dann kam in dem Gebiet, wo er am wenigsten Erfahrung hatte, nämlich der Außenpolitik, die größte Krise, der Deutschland je ausgesetzt war. So, und jetzt steht er da und im Umgang dieser Krise, ich gebe Ihnen recht, das ist wirklich eine Herausforderung, bei der jede Regierung getaumelt wäre, plus Corona noch. Und trotzdem denke ich, ist er jetzt auf einer gewissen Spur, wo er vielleicht mit dieser Haltung von sich selbst überzeugt zu sein in jeder Hinsicht eben auch Fehler macht. Und diese Fehler, die bekommen wir zu spüren.
Reden
und
wir über das.
Das muss man ernst nehmen, wenn die Leute sich da Sorgen machen und ihn so negativ sehen. Das kann man nicht abtun mit, die sind nervös und ich bin ja der Coole in der Runde.
Reden wir über das, was die Sorgen hervorruft, nämlich über die Krise, die im Energiesektor vor allem liegt, im Wirtschaftssektor, im sozialen Sektor. Viele Fragen sind das. Dann komme ich wieder zu Ihnen zurück. An denjenigen, der es eben jetzt gerade zu verhandeln hat, dem Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck, heute zu Gast. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Habeck. Wir haben das letzte Mal hier gesessen, das war der 23. Februar. Das war der Abend vor dem Kriegsausbruch. Sie haben nicht gesagt, was passieren würde, aber man hatte das Gefühl, Sie wissen es. Also wie viel wussten Sie genau von dieser Nacht, was passieren würde?
Ja, ich erinnere mich sehr genau an den Abend, auch an unser Gespräch. Und es war so, dass ich davor am Nachmittag ein amerikanisches Regierungsmitglied im Ministerium hatte. Und das wurde begleitet von der üblichen Entourage, die dann so dabei ist. Unter anderem auch den Mitgliedern von Sicherheitsdiensten. Und die übergaben mir dann einen Umschlag und sagten dann, lies das mal, heute Nacht wird das passieren. Und ich habe das noch auf der Fahrt hierher gelesen. Und das waren schon sehr deutliche Hinweise. Und dann passierte es ja auch. Also ich hatte das Gefühl, wir hatten jetzt hier so einen historischen Moment am Vorabend des Krieges und kann mich auch noch an den Kloß im Hals erinnern, als ich hier bei Ihnen saß.
Ja, man hatte das Gefühl, Sie haben in einen Abgrund geblickt. Jetzt sind wir 6 Monate später. Der Abgrund ist noch da. Wo würden Sie sagen, sind wir jetzt in der Phase dieses Kriegsgeschehens mit Blick auf die Ukraine, aber auch mit Deutschland?
Naja, ich würde sagen, einerseits ist es erstaunlicherweise anders und besser gekommen als erwartet. Und gerade das hat es schlimmer gemacht. Besser erwartet, weil Putin nicht, wie so viele auch Geheimdienste vorhergesagt haben, die Ukraine innerhalb von 24 oder 48 Stunden überrannt hat.
Wir haben einige gesagt.
Genau. Sondern alle haben die Heldenhaftigkeit der ukrainischen Armee unterschätzt, aber auch die Geschlossenheit des Westens, Europas, der Allianz, die sich gebildet hat. Das ist also gut, denn wer würde sich darüber freuen, dass ein Diktator, ein Lügner, ein Mörder einen Krieg gewinnen kann? Und was wäre das für ein Zeichen gewesen? Das hätte ja nur den Hunger für die nächste Aggression ausgelöst. Andererseits, um erst einmal an der Front zu bleiben, heißt natürlich ein langer Krieg viel mehr Tote. Und die Opferzahlen sind hohe Zehntausenderzahlen inzwischen. So wie es eben vorhin gesagt wurde, wir haben natürlich eine Menge von Problemen in Deutschland und hohe Belastungen zu tragen, auch als Gesellschaft. Aber natürlich, während wir diese Debatten führen, sterben täglich viele Soldaten und Zivilisten in der Ukraine wegen des Größenwahnsinns von Putin. Das ist eben auch die Realität und ein bisschen ist sie zurückgetreten hinter den Debatten, die wir in Deutschland führen.
Wir kommen auf den Krieg dann zurück, aber gehen jetzt nach Deutschland. Und gestern haben Sie in so einem Halbsatz gesagt in einem Interview, Sie erwarten nicht, dass wieder Gas aus Nord Stream 1 fließen wird. Im Moment ist die Pipeline ja wegen Wartung offiziell stillgelegt. Es gab eine Äußerung von dem Pressesprecher Putins, der gesagt hat, das liegt an den Sanktionen. Haben Sie das denn so verstanden, dass solange der Westen Sanktionen gegen Russland verhängt, durch diese Pipeline auch kein Gas mehr kommen wird? Also war es das mit dem russischen Gas?
Also ich habe meine Meinung gefasst, als wir mit der kanadischen Regierung einige Anstrengungen unternommen haben, die sagenumwobene Gasturbine aus Kanada zurück nach Russland zu bringen. Die musste dann über Deutschland nach Russland gegeben werden. Und dann haben die Russen auf einmal gesagt, wir wollen die gar nicht nehmen. Und dann haben wir gesagt, ja, warum denn nicht? Dann haben die Russen gesagt, weil eure Sanktionen das verbieten. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und in dem Moment war mir klar, dass das Einzige, was bei Putin Gewissheit ist, die Lüge ist. Und dass das ein vorgeschobener Grund ist und dass das immer weiter eskaliert werden würde. Und alle Anstrengungen im Gasbereich, die wir unternehmen, alle Szenarien, die wir rechnen, gehen davon aus, dass Putin kein Gas mehr liefert. Das stimmt nicht ganz, weil über die Ukraine-Leitung immer noch Gas nach Süd-Mitteleuropa kommt. Und da wird auch einiges bei uns ankommen, aber eben nicht mehr über Nord Stream 1 und über Nord Stream 2. Und sicherlich sind die Gaslieferungen durch die Ukraine auch fragil.
So, das ist der Worst Case, über den wir am Anfang des Krieges mal gesprochen hatten. Es kommt überhaupt gar kein Gas mehr. Wir haben immer gesagt, wir sind diejenigen, die quasi sagen, wir wollen das Gas nicht mehr. Jetzt kommt es wahrscheinlich andersrum. Der Chef der Bundesnetzagentur, Herr Müller, hat gesagt, bei der Gasknappheit kann es im Extremfall dazu kommen, dass auch die Privathaushalte, die eigentlich besonders geschützt sind, dann doch am Ende auch zu einer bestimmten Rationierung aufgerufen werden. Das heißt, wie kalt kann es in diesem Winter in deutschen Wohnungen werden?
Erst einmal, das stimmt, am Anfang des Krieges wurde ein Gasembargo gefordert und ich habe dem widersprochen, weil man dann hätte wissen müssen, was das bedeutet. Und ein Teil von dem realisiert sich ja jetzt auch, aber auch nur ein Teil von dem, weil ein halbes Jahr später auch durch vorbereitetes und ich würde sagen energisches politisches Handeln die Situation eine bessere ist. Unsere Speicher nähern sich den 90% im Anfang September. Wir dürfen heute bei so 86% sein. Die sind gefüllt worden, obwohl kein Gas mehr aus Russland kam. Woran liegt das? Nun, weil die Verbräuche zurückgegangen sind und natürlich auch, weil es ein milder Sommer war. Dass die Verbräuche zurückgegangen sind, ist das Gleiche wie alles im Moment in dieser Situation. Das ist eine ambivalente, eine zweischneidige Nachricht. Es ist gut, dass sie zurückgegangen sind, weil es uns ermöglicht, die Reservekapazitäten aufzubauen. Aber sie sind eben auch zurückgegangen, weil viele Unternehmen die Produktion gedrosselt oder eingestellt haben. Exakt. Also es gibt kein reines Gutes im Moment in dieser Situation. Aber es zeigt doch, dass wir uns robust vorbereiten. Auch die Baufortschritte für die LNG-Terminals nehmen an Fahrt auf oder sind gut im Zeitplan. Und weitere sind ja in der Planung. Niederlande, Frankreich liefern Gas nach Deutschland, haben ihre Kapazitäten erweitert. Was ich damit sagen will, ist, es wird ein harter Winter. Es wird ohne Frage politisch anspruchsvoll werden und es wird sicherlich auch Zumutungen geben, mindestens preisliche Zumutungen für die deutsche Bevölkerung. Aber wenn wir die Maßnahmen umsetzen, die wir identifiziert haben, wenn es gelingt, die Gasverbräuche in Deutschland, sagen wir, auf 20% unter den Durchschnittsverbräuchen runterzudrücken, dann haben wir mit den zusätzlichen Kapazitäten, die wir bis dahin dann bauen, bis zum Jahreswechsel bauen und mit den vollen Gasspeichern, auch eine Chance. Aber und wenn wir diesen Winter überstehen, dann wird es danach leichter werden.
Es gibt Stimmen in diesem Land, die sagen, es ist nicht unser Krieg, es ist eure, und das ist die Verabredung zwischen den Bürgern und einer Regierung, es ist eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir Energie bekommen, die wir uns leisten können. Und es ist nicht eure Aufgabe, liebe Politiker, uns zu erklären, wie lange wir duschen sollen, wie kalt und ob wir dabei einen Waschlappen benutzen oder nicht. Verstehen Sie, dass die Menschen sich über diese Art von Bevormundung ärgern?
Also erst einmal besorgen wir Energie, sowohl fossile Energien. Ich habe eben auch ein bisschen zugehört und natürlich haben wir längst schon einen Teil des Geforderten veranlasst und sind dabei, das umzusetzen und den anderen Teil natürlich auch. Also die Kohlekraftwerke sind alle angefahren worden, beziehungsweise in den Markt zurückgegeben worden, dass sie teilweise nicht Volllast fahren, liegt an den niedrigen Pegelständen im Rhein, was den Kohletransport erschwert zu diesen Kohlekraftwerken. Also es ist wirklich energiepolitisch ein herausforderndes Jahr. Aber vor allem auch der Umstieg auf andere Energie geht mit großer Geschwindigkeit voran. Wir müssen einfach in Wochen oder Monaten das reparieren, was davor als große Abhängigkeit ja politisch gewollt aufgebaut wurde.
Genau, der Teil ist okay so, und ja. Der andere Teil, die Waschlappen, das Duschen,
und das heißt, dass sie ja, gut, ich finde, das ist keine Bevormundung, ehrlich gesagt. Das ist ja eine Kampagne, die in meinem Haus mit verantwortet wird. Sie heißt 80 Millionen für Energiewechsel und sie gibt Hinweise, was man tun kann. Diese Hinweise sind natürlich auch Sparhinweise und sie leuchten die blinden Flecke aus, die wir im Alltag haben. Wer denkt schon an den hydraulischen Abgleich regelmäßig in seinem Jahr? Niemand. Aber wenn man weiß, dass es dann doch was bringt, vielleicht nützt es ja. Die sind aber keine Du-Du-Du-Kampagne, ganz im Gegenteil. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Mehrheit der Deutschen das will. Dass sie dieses gemeinsame Gefühl, wir können uns ein bisschen einschränken und damit leisten wir unseren kleinen Beitrag, auch umsetzt.
Die Mehrheit der Deutschen, das wissen wir aus Umfragen mittlerweile, 82% sind für den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken. Sie haben mal gesagt, jede Kilowattstunde hilft. Das war im Juni. Und jetzt haben Sie einen Vorschlag vorgelegt, dass Sie 2 der 3 Atomkraftwerke, die am Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen, eben nicht abschalten, sondern sie in eine Notreserve überführen. Daran gibt es Kritik von eigentlich fast allen Seiten. Warum gilt nicht mehr, jede Kilowattstunde hilft? Auch die von diesen 3 Atomkraftwerken.
Erst einmal ist damit ja widerlegt, dass es eine Entscheidung ist, die irgendwas mit dem Wahlkampf in Niedersachsen zu tun hätte, denn dann hätte man sie ja laufen lassen müssen. Wenn es also um Stimmenoptimierung gegangen wäre, dann hätte man ja eine andere Entscheidung treffen müssen.
In Niedersachsen ist es vielleicht noch ein bisschen spezieller gegen die
Atomkraft. Ich nehme an, die Niedersachsen gehören auch zu Deutschland und die Umfragen werden so ähnlich sein, wie Sie gesagt haben. Und ich habe schon darauf hingewiesen, dass es am Anfang des Krieges auch eine Mehrheit für ein Gasembargo gab. Ich glaube, eine Mehrheit, die gut war, dass wir ihr nicht gefolgt sind, sondern die Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten. Und das ist auch die Antwort auf Ihre Frage.
Jede Kilowattstunde.
Erst einmal gibt es sehr viele Menschen, die ihre Meinung fest schon hatten, bevor der Stresstest da ist. Zu denen gehörte ich nicht. Ich habe die Daten und die Ausführung des Stresstests ernst genommen und man muss ihn jetzt auch sehr genau lesen. Und dabei kommt raus, dass wir ein Energieproblem bekommen können, wenn vor allem im europäischen Ausland die Probleme nicht gelöst werden, vor allem die Atomkraftwerke in Frankreich nicht wieder ans Netz gehen und die Witterungsverhältnisse sich in Deutschland und damit in Europa nicht ändern. Also der Rhein weiter niedrig bleibt und die Wasserpegelstände in den Alpenreservoiren für Wasserkraft oder auch in Norwegen nicht aufgefüllt werden. Und auf dieses Szenario müssen wir uns vorbereiten. Umgekehrt sagt der Stresstest aber auch, wenn diese anderen Probleme gelöst werden, dann haben wir genug Strom und genug Energie. Und deswegen ist es abgewogen, richtig und klug, sich die Möglichkeit zu einem Eingriff offen zu halten, aber nicht zu verkennen, dass Atomkraftwerke erstens per se eine Hochrisikotechnologie sind, anders als Gas- oder Kohlekraftwerke. Und zweitens, diese Atomkraftwerke ja darauf ausgelegt waren, Ende des Jahres aus dem Netz zu gehen. Bestimmte Sicherheitsüberprüfungen also nicht stattgefunden haben.
Momentan gilt sie erst für 3 der neuen Nationalparks. Die sollen laut Plan bis Ende des Jahres in unterschiedlich stark geschützte Zonen eingeteilt sein.
Die restlichen Nationalparks sollen folgen, aber dafür muss auch noch Land von Privatpersonen zurückgewonnen werden. Und Ballard, ich glaube, der Letzte, der das abstreiten würde, zwingt die Not dieses Jahres zu Schritten und zu Entscheidungen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen.
Mehr Menschen verstehen, dass es wirklich nötig ist, die Natur zu schützen.
Das wissen die schon ganz genau.
Ich meine, aber ich nicht. Also jetzt wüsste ich auch ganz gerne.
Die haben ja morgen weitere Gäste, dann werden sie es rausfinden.
Ich meine Markus Söder, der gesagt hat, sie riskieren den Blackout aus ideologischen Gründen, weil sie einfach die Atomkraft nicht wollen, weil die Grünen sie nicht wollen.
Aber ich will ja gar nicht über Markus Söder reden. Ich will nur sagen, dass wenn ein Land sich permanent entscheidet, wenn ein Land sich permanent entscheidet, auszusteigen aus der Atomenergie, aus der Kohleenergie, sich aber dagegen sperrt, mal was aufzubauen, also alternative Energieformen und die nötigen Stromnetze, dann hat man natürlich ein Problem. Und das ist die Grundursache des Stresstestes. Er zeigt auf ein Versäumnisproblem der Politik, weil der Netzausbau unter anderem von den Ländern, die davon am meisten profitiert hätten, ich komme ja aus Schleswig-Holstein, wir haben kein Energieproblem dort oben im Norden und überall, wo ich zu Hause bin, sagen die Leute, wieso bauen wir an die Stromleitungen für den Süden, behalten wir das Zeug doch hier, dann kommen die ganzen Fabriken zu uns und wir sind das Baden-Württemberg oder das Bayern der Zukunft. Es sind die Länder, die davon profitieren, die den Netzausbau erschwert haben und das rächt sich jetzt bitter. Und in der Situation, also bei der Netzstabilität, Und das muss man unterscheiden vom Gaseinsparen und von der Strommenge. Bei der Netzstabilität haben wir, wenn wir einen Versorgungsengpass für Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke im Süden Deutschlands haben, weil die einfach nicht so genug Windkraftanlagen haben, haben wir ein Problem. Und wenn das Ausland uns nicht helfen kann, dann wird das Problem richtig massiv. Und in diesem Problem kann die Atomkraft einen kleinen Anteil übernehmen. Auch das muss man sich sehr genau anschauen. Einen kleinen Anteil. Das heißt, wir führen eigentlich die falsche Debatte. Die Atomkraftwerke lösen unser Problem überhaupt nicht. Sie können ein kleiner Teil der Lösung sein. Wir kriegen dieses Problem aber, also die Lücke bei der Stromstabilität, nur gelöst durch ein Maßnahmenbündel. Dazu gehören die sogenannte Lastabwürfe, also Energieverbräuche werden abgeschaltet, weitere Quellen müssen hinzugenommen werden, die Netze müssen nochmal schnell gemonitort werden. Also mit Verlaub, aber man muss den Stresstest auch ernst nehmen und sehr genau lesen. Und dann kommt man zu dem Schluss, dass der Vorschlag oder die Lösung, die ich präsentiert habe, die angemessene und richtige Lösung ist.
Also, Sie müssen mit Herrn Söder nicht regieren, aber mit Christian Lindner sehr wohl. Und der hat den Stresstest auch gelesen. Und der hat gesagt, das, was Sie da beschlossen haben oder vorschlagen, findet er nicht gut. Dieses Zitat müssen wir einmal wägen, weil Sie mit diesem Mann regieren. In diesen Zeiten sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, den Strompreis für die Menschen und die Betriebe zu reduzieren. Das ist aus meiner Sicht ein wirtschaftspolitischer Stresstest, der neben dem energiepolitischen Stresstest auch eine Rolle spielen muss. Also was er sagt, das, was Sie meinen, ist Energiepolitik, aber die Strompreise steigen. Und dafür will Christian Lindner eben jede Kilowattstunde nutzen, weil er glaubt, das würde am Ende den Strompreis für alle senken. Ja. Das ist der Mann, mit dem Sie regieren wollen. Ja. Er ist nicht einverstanden.
Das habe ich also zur Kenntnis genommen, aber man muss ja erst einmal auch zur Kenntnis nehmen, dass die Strompreise in diesem Jahr gestiegen sind mit den laufenden Atomkraftwerken. Sie scheinen also nicht so einen großen Unterschied gemacht zu haben.
Was sagt denn Christian Lindner,
wenn Sie das erklären,
was Sie mir jetzt gerade
gesagt haben? Genau, das erkläre ich jetzt, weil es ja durchaus interessant ist. Die Atomkraftwerke würden den Sockel der Stromproduktion erhöhen. Der Preis bildet sich immer an der obersten Spitze. Die teuersten Kraftwerke setzen den Preis. Was also die Atomkraftwerke für einen Unterschied machen, ist ein sehr kleiner prozentueller Unterschied zwischen sehr teuren Gaskraftwerken und nicht ganz so teuren Gaskraftwerken.
Jede Kilowattstunde zählt.
Und die richtige Antwort wurde am Wochenende gegeben. Diese Debatte ist nicht die richtige. Die Debatte ist, wie schaffen wir es, dass die günstigen Energien, Wind, Solar, Kohle auch, Atom auch, nicht über den höchsten Preis bestimmt werden. Deswegen hat Christian Lindner so verstanden recht, wir müssen am Energiesystem was ändern. Das ist meine Aufgabe, daran arbeiten wir. Die Atomkraftwerke spielen an der Stelle eine marginale Rolle. Und noch einmal, es sind Atomkraftwerke, es ist kein Spielzeug. Und es sind Atomkraftwerke, die darauf konditioniert worden, Ende des Jahres den Leistungsbetrieb einzustellen. Und wenn wir bessere Antworten haben, dann sollten wir, meine ich, die risikoloseren, besseren Antworten auch gehen. Und das wäre im Fall der Strompreise, den Energiemarkt so zu reformieren, dass die Preissignale, die günstigen Energien auch bei den Verbrauchern ankommen.
Das geht auf europäischer Ebene, das machen Sie am Freitag. Aber vorher müssen Sie mit Herrn Lindner reden. Ich zeige Ihnen nochmal das Foto, das wir alle gesehen haben, als Sie diese Koalition begonnen haben. Es war ein Selfie. Das ist sozusagen die Aufbruchstimmung gewesen, die Sie damals hatten. Wir haben das Gefühl, davon ist im Moment jedenfalls nicht sehr viel übrig. Also jetzt nochmal die Frage, wie einigen Sie sich mit Christian Lindner in dieser schwierigen Atomfrage, wenn er doch so ganz anderer Meinung ist, weil bis mindestens 24 laufen zu lassen, ist etwas völlig anderes als das, was Sie
sagen. Naja, ich bin ja als Minister verantwortlich für die Energiesicherheit in Deutschland. Deswegen habe ich den Stresstest angestoßen und verantwortet, die Konsequenzen daraus gezogen. Das ist also eine fachpolitische Vorlage, die jetzt eine Gesetzesänderung nach sich ziehen würde. Es muss entweder das Energiesicherungsgesetz geändert werden oder man kann es auch über das Atomgesetz machen. Ich würde das über das Energiesicherungsgesetz machen, aber das ist dann am Ende eine Spezialfrage für die Juristen. Und wenn es keine Mehrheit dafür gibt, dann wird das Gesetz nicht geändert. Und dann endet der Laufzeitbetrieb Ende des Jahres.
Aha, das heißt, Sie sagen, Herrn Lindner, entweder stimmst du mir zu, dann darfst du noch ein bisschen weiterlaufen mit der Notreserve vielleicht. Oder wenn du nichts machst, laufen Sie einfach aus.
Das heißt, aber das ist die gesetzliche Grundlage in Deutschland.
Okay, dann hat er ja nicht viel zu gewinnen.
Zu gewinnen ist in diesem Jahr so wie Geschlossenheit im Land durch kluge, vorbereitete und abgewogene Entscheidungen. Okay. Und dass wir hier stehen am Anfang des Herbstes und zwar mit hohen Preisen zu kämpfen haben, aber die Speicher voll sind oder sich allmählich füllen, dass wir für Frankreich Energie abgeben können, liegt daran, dass diese Bundesregierung gut und vorausschauend arbeitet. Und dass Entscheidungen im Dezember getroffen wurden, die es uns jetzt ermöglichen, mit einer gewissen Anspannung und hoher Konzentration, aber nicht mit kompletter Verzweiflung in diesen Winter zu gehen.
Eine Stimme muss ich dem Wirtschaftsminister auch vorlegen. Das geht um ein Thema, das wir auch gerade diskutiert haben. Das Entlastungspaket 65 Milliarden Euro. Jetzt insgesamt sind es 95. Der Mittelstand fühlt sich nicht beachtet. Es gibt eine Stimme von dem Mark S. Thienbeck von dem Mittelstandsbund, der sagt, mit der Mehrwertsteuersenkung auf Gas oder der bislang kaum konkretisierten Strompreisbremse werden vorrangig eben Privatverbraucher entlastet. Ein energieintensiver Bäckereibetrieb zum Beispiel bleibt bei den Entlastungsmaßnahmen komplett, nahezu komplett auf der Strecke. Lassen Sie den Mittelstand im Stich?
Nein, das tun wir natürlich nicht, denn es ist ja formuliert worden, und das ist davor nicht klar gewesen in der Koalition, dass die Energiepreisdämpfungsprogramme auch geöffnet werden sollen für den Mittelstand. Das passiert also jetzt. Und die Spezifizierung bedarf einer genauen Ausarbeitung, weil es manchmal Unternehmen gibt, die sehr hohe Preise realisieren müssen. Bäckereien gehören übrigens dazu. Die Energiekosten sind natürlich hoch, aber die Weizenpreise sind enorm gestiegen. Die Arbeitskosten sind enorm gestiegen. Ja. Und es gibt Branchen, die durch die hohen Energiepreise natürlich jetzt noch mal wie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt,
das werden wir sehen,
zu viel belastet sind. Wenn man aber teilweise nur über die Energieanteile am Umsatz geht, erwischt man die Branchen gar nicht, weil andere Kosten so viel höher sind. Deswegen müssen wir sehr genau arbeiten, dass wir kein Programm machen, wo wir glauben, wir haben was gut gemacht, und in Wahrheit erwischen wir die eigentlich Betroffenen nicht.
Aber rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters?
Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Aber ich meine, im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken. Aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz.
Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht.
Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also wie soll man, also ich habe es nicht verstanden.
Ja, ich weise darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Aber es kann sein, wenn wir keine Abhilfe schaffen, dass Betriebe, Bäckereien, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen und so weiter über dieses Jahr dann die wirtschaftliche Betätigung einstellen. Das ist eine Gefahr und der müssen wir begegnen.
Also die sind dann pleite, weil sie nicht mehr arbeiten können, aber melden nicht Insolvenz an. Also ich glaube, den Punkt muss man sich tatsächlich nochmal überlegen. Aber ich habe das Gefühl, die richtige Antwort ist da noch nicht gefallen bei Ihnen. Ich verstehe, dass Sie
bei Corona, sozusagen bei Corona hat sich die Politik entschieden, alle Kosten zu übernehmen. Mhm. Das war enorm teuer. Und diese politische Entscheidung haben wir noch nicht gefällt, sondern gefällt ist die Entscheidung, dass die Kosten bei den Unternehmen übernommen werden, die im internationalen Wettbewerb stehen und dadurch die Produktion verlieren, weil sie ihre Kosten nicht weitergeben können.
Genau, der Bäcker ist davon
nicht betroffen,
der hört dann
auf. Könnte theoretisch ja durch höhere Brötchenkosten seine Preise weitergeben, aber eben nur theoretisch, weil die Menschen dann ausweichen und sagen, dann kaufe ich halt beim Discounter oder Toastbrot oder was immer die Menschen dann
genau, und dann geht der Bäcker pleite.
Dann wäre der Bäcker pleite, genau. Wenn er backen würde und die Brötchen nicht verkaufen würde.
Und was machen Sie jetzt für den Bäcker?
Wir arbeiten an Unterstützungsprogrammen, die den Unternehmen helfen, abweichend von dieser sehr strengen Regel, wenn sie im internationalen Wettbewerb stehen, das tut der Bäcker ja nicht, eine Unterstützung zu bekommen. Das habe ich ja gerade ausgeführt.
Okay.
Aber diese Unterstützung muss eben erstens so sein, dass wir die finanziellen Möglichkeiten dafür zielgenau einsetzen. Und zweitens, dass wir die Programme so definieren, dass wir nicht glauben, wir haben allen Leuten geholfen und in Wahrheit sind die Standards so gesetzt. Beispielsweise wäre es ja ein vergleichsweise leichtes, man nimmt den Anteil an Energiekosten, an Umsatz oder an den Produkten. Mhm. Aber man muss eben auch sehen, dass viele andere Kosten für Produkte, für Rohstoffe gestiegen sind, sodass man dann möglicherweise gar nicht die erwischt, die man erwischen muss. Was ich also sagen will, ist, wir arbeiten mit Hochdruck an der richtigen Lösung. Ich würde sagen, wie beim Stresstest. Das heißt, wir gucken uns die Daten genau an und das ist der richtige Weg, um dann zu richtigen Entscheidungen zu kommen.
Keiner will im Moment mit Ihnen tauschen und trotzdem ist es so, dass die Umfragewerte selbst bei Ihnen, Sie stehen an der Spitze mit Annalena Baerbock, gerade sinken. Die Kritik kommt von Christian Lindner, die hatten wir gerade, aber eben grundsätzlich auch von der SPD, das ist der andere Koalitionspartner. Lars Klingbeil sagt, am Ende zählen in der Politik nicht nur schöne Worte, das ist auf Sie gemünzt. Und Dirk Wiese, das ist der stellvertretende Fraktionschef der SPD, sagt, das Prinzip Habeck geht so, Auftritte filmreif, handwerkliche Umsetzung bedenklich und am Ende zahlt der Bürger drauf. Trifft Sie das?
Überhaupt nicht. Ich glaube, alle stehen unter Druck und jeder geht mit Druck anders um. Wie die Kollegen mit Druck umgehen, ist ihre Sache. Ich so, dass wir Gesetze schreiben, Verordnungen schreiben und ich glaube, dass wir im Wirtschaftsministerium eine Gesetzes- und Leistungsbilanz hingelegt haben, die sich nicht verstecken muss, um es mal bescheiden zu formulieren. Und damit haben wir einen großen Beitrag geleistet, dass die Energieversorgung, die Sicherheit, die Sanktionsdurchführung, die Wirtschaftshilfen in Deutschland dieses Land stabilisieren und wir eben nicht vor Putin in die Knie gehen.
Und Ihr Zeithorizont ist dieser Winter und dann, glauben Sie, werden die Dinge besser?
Nein, so kann man es nicht sagen, aber dieser Winter ist der, auf den wir uns am kürzesten vorbereiten konnten. Ja. Und in diesem Winter werden wir... Nord Stream 1 hatte ein Volumen von 55, man nennt es BCM, Billion Cubic Meters, Milliarden Kubikmeter, nur um die Größenordnung zu schaffen. In diesem Winter werden wir zusätzliche Kapazitäten von 10 bis vielleicht 14 BCM, also vielleicht ein Viertel der Leitungen ersetzen können. Im nächsten Winter haben wir andere Möglichkeiten. Da kommen weitere Schiffe, da werden wir bei der Hälfte bis zwei Drittel sein. Wir werden weitere Ausbaumaßnahmen im Stromnetz gemacht haben. Wir werden einen Hochlauf der erneuerbaren Energien gesehen haben. Wir werden Effizienzmaßnahmen weiter durchgeführt haben. Ich will damit sagen, auch der nächste Winter wird anspruchsvoll. Aber auf diesen Winter hatten wir am wenigsten Zeit, uns vorzubereiten. Das heißt, wenn wir den überstanden haben, und zwar als Volkswirtschaft und als Gesellschaft heile überstanden haben, dann haben wir eine Chance, es danach leichter zu haben.
Ich wünsche Ihnen gute Arbeit dabei. Das werden Sie brauchen. Alle guten Wünsche und eine gute Hand im Sinne aller Bürger. Vielen Dank für den Besuch, Robert Habeck. Dankeschön, Dank. Dass Sie hier waren. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Gerster, die Regierung hat eben gesagt, sie unterstützt die Ukraine, solange es denn sein muss. Es gibt eben diese Stimmen und wenn man ein bisschen durch das Land fährt, werden sie tatsächlich lauter, die sagen, es ist nicht unser Krieg. Das ist ein zu hoher Preis. Sie haben auch gerade gesagt, den müssen wir zahlen, weil es mit uns etwas zu tun hat. Glauben Sie, das wird sich in diesem Herbst noch durchsetzen, diese Haltung, oder kippt?
Übrigens interessant, dass die Umfragen im Osten des Landes etwas anders ausfallen als im Westen. Also im Osten ist eine Mehrheit, die sagt, nein, jetzt Schluss, es ist nicht unser Krieg. Mhm. Und im Westen ist eine Mehrheit zum Beispiel für Waffenlieferungen und weitere Unterstützung. Und ich glaube, das muss man vielleicht auch noch von der Politik her noch stärker kommunizieren, was dieser Krieg bedeutet und dass wir tatsächlich moralisch verpflichtet sind, einem Land, das überfallen wurde, zu helfen. Und dass Putin auch nicht nur gegen die Ukraine Krieg führt, sondern auch gegen uns. Das macht er übrigens schon lange, nicht mit Panzern und Soldaten, sondern mit anderen Methoden, mit Cybermethoden und mit Trollen und mit Fake News und mit Desinformation und so weiter unterminiert er und mit Leuten, die bei uns aufgehetzt werden gegen die Regierung. Damit führt auch Putin Krieg bei uns, weil er genau das will, nämlich eine Spaltung des Landes, von der aber noch nicht die Rede sein kann. Es ist immer noch eine Minderheit, die da total opponiert und die jetzt auch wahrscheinlich auf die Straße gehen wird. Und die große Mehrheit steht dahinter, dass wir solidarisch sind.
Was glauben Sie, Herr Weimer, ist das die Stimmung im Moment?
Die Stimmung verändert sich und sie verändert sich nicht nur an den politischen Rändern. Dort sichtbar sehen wir auch an den Demonstrationen oder Umfragen in Ostdeutschland. Sie verändert sich auch in der Mitte der Gesellschaft. Das merken wir daran, dass aus der SPD-Fraktion ja auch eine Initiative gekommen ist, Friedensverhandlungen zu eröffnen, dass in der CDU etwas passiert. Denken wir an den sächsischen Ministerpräsidenten. Und ich glaube, die Politik ist gut beraten, die zweite Seite dieser Außenpolitik zu entfalten. Die erste Seite, richtig Solidarität üben, Waffen liefern, Einheit gebieten, NATO stärken. Aber die zweite Seite der Medaille ist, wir müssen irgendwann eine Friedenspolitik entfalten. Es wird am Ende dieser Krieg nicht in einer militärischen Situation entschieden. Er wird auf diplomatischem Weg entschieden. Und irgendeiner muss diese Tür irgendwann aufmachen. Und eigentlich wäre Deutschland prädestiniert dafür. Denn dann würde ich auch verstehen, warum unsere Bundesregierung so zögerlich mit dieser Unterstützung ist. Wir sind ja nicht besonders gut im Waffenliefern. Gerade heute allerdings hat der Kanzler ja nochmal gesagt, also Leopards werden nicht geliefert. Was macht das eigentlich für einen Sinn, strategisch sich so zu positionieren? Denn so verlieren wir Glaubwürdigkeit unter Verbündeten und gelten als unzuverlässig. Also wenn man nicht auf der anderen Seite dann sagt, okay, wir werden auch die Brückenbauer. Wir können einen Frieden mit organisieren oder zumindest anstoßen. Und ich glaube, die Zeit wird reif, dass in diesem Herbst das Thema, wie kommen wir denn zu einem Ende oder zumindest zu einem Waffenstillstand in diesem grausamen Krieg? Zehntausende von Menschen sterben da. Jeden Tag
weinen
Mütter um ihre Kinder. Wir können doch bei dieser humanitären Katastrophe, die im Moment aussieht wie der Erste Weltkrieg, die sitzen in Schützengräben, es bewegt sich kaum was an der Front. Es muss doch eine paneuropäische Initiative auch gestartet werden, um einen Frieden oder einen Waffenstillstand irgendwie herzustellen.
Frau
Oder ich finde es schwierig. Nee, ich bin immer, wenn ich höre, dass wir doch jetzt mehr für den Frieden verhandeln müssen, das sagt ja auch Michael Kretschmer zum Beispiel. Oder es gibt ja immer wieder diesen Ruf danach, dass Deutschland jetzt mehr darauf hinwirken muss, diesen Krieg zu beenden. Ich sehe einfach im Moment nicht, wie das gelingen soll. Wenn man diese Position hat, dann klingt man schnell wie jemand, der gerne den Krieg so lange wie möglich weitertreiben will. Aber ich meine, wir haben ja erlebt, dass Scholz mehrmals mit Putin während dieses Krieges schon telefoniert hat. Vor dem Beginn der Invasion sind die Leute nach Moskau gepilgert. Ich war auf der einen Scholz-Reise dabei. Die haben da antischambriert. Die haben irgendwie versucht, mit Putin ins Gespräch zu kommen. Und was hat es gebracht? Erstmal nichts. Und natürlich darf man den Gesprächsfaden nicht komplett abreißen lassen zum russischen Regime, muss man ja sagen. Nicht Regierung, sondern zum russischen Regime. Aber ich sehe einfach nicht, wie man da quasi über den Kopf der Ukraine hinweg irgendetwas erreichen kann. Alles, was passieren muss, muss ja auch auf Wunsch oder zumindest in Kooperation mit dem angegriffenen Land passieren. Also da ist sozusagen dieser Ruf danach, machen wir doch mehr dafür, dass dort wieder Frieden ist oder ein Waffenstillstand. Ich finde, das muss in Kiew beginnen oder zumindest muss von Kiew das Signal kommen, bitte helft uns und zwar helft uns auf diese Art und Weise. Weil sonst verfügen wir über dieses Land und versuchen sozusagen letztlich auch aus Eigeninteresse, wenn man ehrlich ist, ist es ja auch immer auch aus Eigeninteresse, weil es eben nicht, viele Leute, immer mehr Leute denken, es ist nicht unser Krieg, deswegen bitte lasst uns doch diesen Krieg beenden, dann haben wir wieder unsere Ruhe hier. Das ist ja dieser Wunsch und diese Sehnsucht, die damit verbunden ist und das finde ich sehr schwierig, das unter diesen Bedingungen.
Was Herr Weimer gerade sagte, dass gerade Deutschland da prädestiniert ist, also gerade Deutschland hat ja, also Angela Merkel zusammen mit Macron hat ja jahrelang die Minsk Verhandlungen geführt mit Putin. Also Deutschland hat sich da immer engagiert und Deutschland hat dabei auch die Interessen zum Beispiel Polens und anderer Länder, die immer gewarnt haben vor Putin, auch nach Kräften ignoriert. Also das ging ja auch immer über die Köpfe, auch schon damals der Ukraine hinweg, wenn über den Donbass die Minsker Gespräche geführt wurden. Und nach der Annexion der Krim haben wir ja überhaupt auch schon viel zu schwach reagiert. Also die EU meine ich jetzt. Wenn dann überhaupt paneuropäisch, wie Sie sagen, also eine große europäische Initiative, aber natürlich mit der Ukraine. Und die Ukraine an erster Stelle müsste sagen, wir wollen verhandeln. Aber dazu müsste auch Putin verhandeln wollen. Und beide Seiten wollen im Moment überhaupt nicht verhandeln, weil der Krieg nämlich gerade auch an einem Wendepunkt ist. Also jetzt im Süden, Cherson, das muss sich ja jetzt erstmal, das muss sich jetzt erstmal entscheiden, ob es der Ukraine gelingt, da den Krieg zu wenden. Möglicherweise sieht ja so ein bisschen so aus. Also jedenfalls hat das russische Regime ja schon Abstand davon genommen, Referenden durchzuführen.
Bisschen insofern unbesichtig, was
ist das ein Zeichen dafür, dass sich da möglicherweise bewegt, und da wird man in dieser Situation also keine Verhandlungen führen können, von keiner Seite.
Ich würde das gerne vertiefen mit einem, der Wladimir Putin persönlich kennengelernt hat, und zwar in allerhöchster Funktion, nämlich als Bundespräsident damals Deutschlands. Das ist ein Mann, der eine der steilsten Karrierekurven in der politischen deutschen Landschaft gemacht hat. Er war ein junger Ministerpräsident, er wurde der jüngste Bundespräsident und aus Bellevue dann auch wieder ins normale Leben quasi zurückgekommen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, der Bundespräsident AD, Christian Wulff. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Wulff. Schönen guten Abend. Herr Wulff, Sie sind vor etwas mehr als 10 Jahren aus dem Amt, also 10 Jahre und ein paar Monate aus dem Amt des Bundespräsidenten zurückgetreten. Vermissen Sie, wenn Sie jetzt sehen, was hier verhandelt wird, ein bisschen das Mitmischen, weil Sie einfach auch ein Vollblutpolitiker waren oder vielleicht sind Sie es auch noch?
Man bleibt Vollblutpolitiker, und ich habe immer dafür geworben, von der Tribüne runter aufs Spielfeld, nur dort können Tore erzielt werden. Also engagiere ich mich auch jetzt als Altpräsident in den Bereichen, wo ich es jetzt kann. Ja. Im Land wie auch international, und man fiebert natürlich mit in diesen schwierigen Zeiten, was jeder Einzelne tun kann, um die Situation zu verbessern.
Was viele nicht wissen, Sie sind tatsächlich im Auftrag der Bundesregierung, also der Bundesrepublik unterwegs. Zum Beispiel waren Sie 2019 bei der Amtseinführung von Wladimir Selenskyj. Was hat damals dieser Präsident für einen Eindruck auf Sie gemacht? 2019, also vor dem, was wir heute haben.
Er war ja ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, eher als Schauspieler bekannt. Aber ich konnte dann in Kiew von anderen hören und im Gespräch mit ihm erleben, dass er ein sehr politischer Mensch ist, der erst als Schauspieler anfing, aber immer politisch war. Er war ja auch, ist ja auch ausgebildeter Jurist. Und die Serie, die er spielte, hieß Diener des Volkes. Und spätestens seit dem Angriff der Russen beweist er jeden Tag, dass er tatsächlich Diener des Volkes, seines Volkes ist und sich da voll einsetzt und ein verlässlicher Partner Deutschlands ist und jede Unterstützung verdient hat.
Sie haben viele Staatsmänner kennengelernt, auf Putin kommen wir gleich. Von einem haben wir letzte Woche Abschied genommen, Michail Gorbatschow. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann steht bis heute auf Ihrem Schreibtisch ein Bild von ihm. Was hat ihn besonders gemacht in Ihren Augen?
Ich glaube, dass Lech Walesa, dass Johannes Paul II. Und Michail Gorbatschow die drei Persönlichkeiten sind, denen wir den Wandel in Europa, in Russland, die europäische Einigung am stärksten zu verdanken haben, weil sie am mutigsten waren. Mhm. Und Gorbatschow hat eben erkannt, die Sowjetunion war am Ende, er muss sie modernisieren, er muss sie verändern, er muss Partnerschaft mit anderen suchen und wurde dann zu einem Abrüstungspolitiker. Und er hatte mit seiner Frau Harissa, das war ja ein Team, die Überzeugung, dass Völker ihr Selbstbestimmungsrecht haben müssen, zugestanden bekommen müssen. Und das hat ja ganz viel in der Welt an Positivem ermöglicht, insbesondere auch die deutsche Einheit, wofür wir ihm immer dankbar sein müssen und wofür wir ihm Denkmäler bauen müssen und ihn in unseren Herzen auch wirklich behalten und bewahren müssen. Das ist das Entscheidende. Und das habe ich immer so empfunden. Deswegen hatte ich als Präsident damals einen Empfang in Bellevue für ihn zum 80. Geburtstag gemacht. Und da gab es tolle Szenen mit Hans-Dietrich Genscher und bin dann hingefahren, 30 Jahre nach dem Mauerfall, mit dem Friedensnobelpreisträger Lech Walesa.
Der damalige, das war der polnische Gewerkschaftsführer, der dann eben in der polnischen Politik eine so prägende Rolle
auch spielte. Der auf der Werft in Danzig mit der Solidarność.
Hier sehen wir ein Bild von Ihnen dreien, rechts im Bild
Lech Walesa. Ja, und das ist 2019 gewesen, 30 Jahre Mauerfall. Er hat viel über Reißer gesprochen, dahinter auch auf dem Gemälde. Mhm. Und hat beispielsweise gesagt, dass ihn auch europäische Regierungschefs angerufen haben und gesagt haben, wir haben Deutschland so gerne, wir möchten gerne weiter zwei davon. Das war natürlich eine der Bösartigkeiten, die auch aus Europa kam. Und er selber hat gesagt, nein, wenn die wiedervereinigt werden wollen, dann gewähre ich denen das. Und das war ja damals die Geschichte. González, der Sozialist, rief Kohl an und sagte, was kann ich für dich tun, Helmut? Ihr könnt jetzt die Einheit bekommen, was können wir Spanier tun? Eine solche gab es. Und es gab die anderen, wie Maggie Thatcher, die Einheit untergraben wollten. Und Gorbatschow stand zu seiner Beziehung zu Kohl, zu Genscher, zu Deutschland und hat das alles möglich gemacht, was wir heute als Einheit Europas feiern.
Er hat einen Preis dafür in Russland selber gezahlt. Er war derjenige, zum Beispiel in der Sicht von Putin, der den Zerfall der Sowjetunion verursacht hat durch seine Politik. Und jetzt, wenn man sich ansieht, wie er letzten Donnerstag eben zu Grabe getragen wurde, das gab kein Staatsbegräbnis, aber Wladimir Putin hat sich von ihm verabschiedet in einer wirklich gespenstischen Szenerie, ganz alleine eben. Und es gab keinen großen Abschied von diesem Mann. Was wissen Sie über das Verhältnis von Putin zu Gorbatschow?
Der Spiegel hat es ja ganz schön auf dem Titelbild, der Anti-Putin. Also zwischen Putin und Gorbatschow gibt es keine Gemeinsamkeiten. Wenn Putin dort gesessen hätte als Generalsekretär der KPdSU, wo Gorbatschow saß.
1989,
Putin hätte schießen lassen. Davon in der DDR überzeugt. Auf die Demonstranten, davon bin ich fest überzeugt. Der hätte schießen lassen, der hätte Gewalt angewandt, der hätte wie 56 in Budapest, 68 in Prag die Waffen sprechen lassen, von Moskau aus zentralistisch die Macht auszudehnen, statt zurückzugeben oder die Menschen einzubeziehen. Putin ist Zyniker, was diese Dinge anbelangt. Der will nicht eine Regierung aus dem Volk, keine pluralistische Meinungsbildung, sondern der will eine Regierung für das Volk, vom Kreml aus zentralistisch. Der sieht Moskau als drittes Rom, Rom, Konstantinopel, Istanbul und dann Moskau. Und das ist ein Bild, was in dem Wettstreit Lenin-Stalin zum Ausdruck kommt. Michail Gorbatschow hat mir gesagt, er macht sich die größte Sorge, dass wieder Stalin-Statuen errichtet werden, dass wieder bei Demonstrationen Stalin auf den Flaggen zu sehen wäre. Und das war eben ein Massenmörder des 20. Jahrhunderts. Und Gorbatschow sagte, er habe als Generalsekretär Dokumente übergeben bekommen. Und daraus hätte er sehen können, dass Stalin die Todesurteile gegen unzählige Menschen selbst unterschrieb. Das heißt, er selber veranlasst hat, die und die und die werden eliminiert. Und in der Rede von Putin am 21. Februar zur Begründung des Überfalls auf die Ukraine hebt er immer wieder auf den großen Stalin ab, aus seiner Sicht diesen Massenmörder, und verurteilt Lenin, der viel zu viel Föderalismus zugelassen hätte.
Wann hätte man diesen Blick auf Wladimir Putin haben können? Weil Sie haben ihn das erste Mal, glaube ich, kennengelernt 2005 in Hannover. Da waren Sie Ministerpräsident und Gerhard Schröder war Bundeskanzler. Sie waren Gerhard Schröders Nachfolger dann im Land. Hat man das damals schon sehen können, wo Wladimir Putin sein würde? Oder erst als Sie Bundespräsident waren und eben 2010 in Moskau ihn getroffen haben?
2005 schrieb am nächsten Tag die Hannoversche Allgemeine Zeitung auf Seite 1 überraschend harte Kritik an Putin, weil ich gesagt habe, zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit gehört auch Rechtsstaatlichkeit, gehört auch Meinungsfreiheit, Freiheiten, Vertrauen, und das kann nur entstehen, wenn die Bevölkerung beteiligt wird. Das fand natürlich Putin nicht gut, das war aber notwendig. Man hat dann 2010 bei meinem Staatsbesuch gesehen, dass er an Zivilgesellschaft, an Beteiligung der Bürger kein Interesse hat. Wir haben uns abends im Gästehaus der russischen Regierung über Demonstrationen und Ähnliches unterhalten, und da hat er deutlich gemacht, das wollen wir halt nicht und das lassen wir auf irgendeinem Parkhaus, in irgendeinem Supermarkt, der geschlossen ist, außerhalb Moskaus zu, aber nicht innerhalb der Stadt. Das wollen wir einfach nicht. Das war schon sehr ernüchternd, und da habe ich auch meine Illusion verloren, dass es vielleicht eine Differenz gäbe zwischen Putin und Medvedev.
Das war der
aber Medvedev hat mir erläutert, also, der war damals Präsident, ja. Und Putin war der Ministerpräsident zu dem Zeitpunkt, als ich Präsident war. Die haben immer wieder getauscht, und Medvedev hat mir ganz klar erklärt im kleinen Kreis, dass zwischen Putin und ihm kein Blatt Papier passt, und das merken wir ja in diesen Tagen auch. Was aber die Veränderung immer weiter bewirkt hat, ist, glaube ich, etwas, was wir nicht genügend sehen. Die Demokratiebewegung ist immer weiter an Putin herangerückt.
Also nicht die NATO, sondern die Demokratie.
Die Demokratiebewegung. Wenn Sie mal sehen, dass Weißrussland als Diktatur gefestigt angesehen wurde und mit einem Mal mussten die Männer alle eingesperrt werden, die kandidiert hatten, dann wurden die Frauen gewählt, da musste wieder die Wahl gefälscht werden und die Frauen aus dem Land vertrieben werden. Also Weißrussland war mit einmal am Kippen. Kasachstan hat die Demonstration nur dadurch unterbunden, dass auch dort russische Panzer ins Land kamen und ein Schießbefehl gegen die Demonstranten öffentlich erklärt wurde von der Regierung. Also auch Kasachstan fiel langsam. Und Nawalny ist natürlich jemand, wenn der jetzt zurückgeht in diese Haftbedingungen, als jemand, der dem Tode gerade noch entronnen ist, den Putin ermorden wollte. Die Ärzte, die ihn behandelt haben, sind inzwischen auch ermordet. Das heißt, das System mordet weltweit, auch in Deutschland, auch in England mit Giftstoffen und so weiter. Diese Situation, das hat bei ihm den Ceausescu-Effekt. Was ist, wenn morgen das Volk sich gegen mich wendet und ich fliehen muss und dann zur Rechenschaft gezogen werde? Diese Panik hat Putin ergriffen. Deswegen ist das Verhalten Putins, jetzt wieder die Waffen sprechen zu lassen, auch ein Stück weit die letzte Schlacht, die er führen kann in diesem diktatorischen System, was die Menschen unterdrückt. Das ist etwas letztlich Positives, aber führt natürlich jetzt auch zu dieser sehr schrecklichen Situation, dass Zehntausende Ukrainer wie Russen inzwischen schon gestorben sind in den letzten 6 Monaten.
Wie sollen wir uns verhalten in so einem Konflikt? Das ist die Frage, die wir den ganzen Abend auch behandeln. Es gibt eben Gerhard Schröder, der natürlich sehr lange auf der Gehaltsliste stand von Wladimir Putin, der aber jetzt gerade in einem Interview gesagt hat, man muss unbedingt jetzt eben in Richtung Waffenstillstand, Verhandlungen. Und wir haben gerade darüber geredet. Das ist eine Haltung, die mittlerweile nach letzten Umfragen 77 aller Deutschen teilen. Teilen Sie die auch?
Ich glaube, es ist gar nicht so schwierig, was wir jetzt machen müssen, zu entscheiden, sondern dafür die Mehrheit im Volk zu behalten, zu erhalten.
Ich bin gespannt,
also,
ob es nicht so schwierig ist, was wir jetzt machen müssen.
Genau, ich glaube, es ist ganz einfach. Wir müssen jetzt mit allen unseren Möglichkeiten die Ukrainer unterstützen in ihrem Kampf auch für unsere Werte, für unsere Freiheit, mit Ausbildung, mit militärischen Gütern, mit Unterstützung, mit Finanzen. Und zwar die ganze freie westliche Welt muss die Ukraine unterstützen. Und daneben müssen wir alle Kontakte, die wir haben, weltweit nutzen, um in der Welt eine Situation zu schaffen, dass der amerikanische Präsident Biden, dass die neue britische Premierministerin, dass die Europäische Union, dass man auf Xi Jinping in Peking zugeht und einen Kreis von 4, 5 Leuten schafft, die gemeinsam erreichen, dass die Konfliktparteien miteinander verhandeln und man alle Dinge auf den Tisch bringt, die den einen oder anderen beschweren, um zu Lösungen zu kommen. Nicht den Konflikt einzufrieren, sondern wirklich mal Verhandlungen zu machen mit einem konkreten Ergebnis. Denn wir brauchen ja eine friedliche Koexistenz, beispielsweise auch mit der Volksrepublik China. Da ist der Konflikt mit Taiwan und Japan und so weiter ganz virulent. Ich war jetzt eine Woche in Japan und die haben mich nur gefragt zur Energiepolitik in Deutschland, klar, aber auch eben, was heißt das für die Welt? Und wenn Putin Erfolg hätte, würde es Nachahmer finden, ja, anderswo. Und wenn er scheitert, wird es auch für andere abschreckend sein. Deswegen ist das ein Kampf, den wir führen müssen. Und das Schwierige ist, dass die Bevölkerung, auch wenn sie spürt, dass es teurer wird, dass es schwieriger wird, am Ende sagt, das ist uns die Freiheit, das ist uns die Demokratie, das ist uns die regelbasierte Zusammenarbeit wert.
Wie weit soll diese Unterstützung gehen? Denn wenn man jetzt den Präsidenten der Ukraine zuletzt gehört hat, sagte, wir wollen die Krim zurückerobern, würden Sie sagen, das ist ein Ziel, in dem die westliche Gemeinschaft, die von Ihnen gerade beschriebene, auch die Ukraine unterstützen muss?
Ich finde es ganz und gar verwerflich, wenn wir über einzelne Punkte, die bei solchen Verhandlungen dann auf dem Tisch liegen, von uns aus, vom grünen Tisch aus, dem Sofa sozusagen.
Vor den Verhandlungen, wenn jetzt der ukrainische Präsident sagt, mein Ziel ist die Rückeroberung der Krim, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, da kann man eigentlich nicht mehr mitgehen? Oder sagen Sie, doch, da müssen wir unterstützen?
Doch, die Ukraine komplett, einschließlich der Krim, ist ein souveräner Staat. Und diese Grenzen sind von Russland garantiert worden. Dafür haben die Ukrainer auf Atomwaffen beispielsweise verzichtet. Und diese Grenzen sind angetastet worden. Und dieser Revisionismus, dieses Infragestellen von Grenzen, dieses Rückabwickeln von Dingen, die man schon mal vereinbart hat, wenn das Schule macht, führt es zu Krieg in der ganzen Welt. In Afrika sind alle Grenzen willkürlich gezogen. Wenn da gesagt wird, wir wollen noch mal wieder was korrigieren, dann haben wir ganz Afrika in Flammen. Darauf hat der kenianische Botschafter in den Vereinten Nationen hingewiesen. Und wir haben es auch in anderen Teilen der Welt. Pacta sunt servanda und Grenzziehungen sind vereinbart und Völkerrecht gilt und Verlässlichkeit und regelbasierte Ordnung. Und das wird jetzt alles in Frage gestellt. Das heißt, die Welt steht vor der Frage, lässt man dem Nationalismus immer mehr Raum? Dem Revisionismus oder stellt man sich dagegen? Erdogan fängt ja jetzt auch schon an. Wir können morgen auf einer griechischen Insel sein. Und Ungarn redet der Präsident auch von 16 Millionen Ungarn, obwohl in Ungarn 10 leben. Das heißt, der hat auch ungarische Minderheiten in der Ukraine, in Rumänien und anderswo. Wir müssen dem Einhalt gebieten. Und ich glaube, das Jahr 45 war ein Jahr großer Bedeutung. Das Jahr 89, und das ist mit dem Tod Gorbatschows zu Ende gegangen, diese Epoche. Deswegen hat das eine ganz große Symbolik. Und jetzt das Jahr 22 wird später in den Geschichtsbüchern eine zentrale Bedeutung haben, wie die Welt darauf reagiert und wo sie nachgibt und wo sie steht.
Die Frage der Konsequenz bleibt. Es gibt viele Menschen hierzulande, die Angst haben vor der Ausweitung eines Krieges. Es gab einen jungen niedersächsischen CDU-Politiker, der auch so eine Angst hatte. Wir wollen in diesen Ausschnitten nicht vorenthalten. Ein bisschen zurück in der Zeit 1981.
Hiroshima steht in einem Lexikon. Hiroshima, Hauptstadt der gleichnamigen japanischen Provinz, wurde durch den Abwurf einer Atombombe am 6. August 1945 stark zerstört. In Klammern rund 260.000 Tote, 163.500 Verletzte und Vermisste. Dieses, in dieser Sachlichkeit, beschäftigt die junge Generation. Es regt sie auf, es empört uns und entrüstet uns. Und ich finde dies gut so. Und deswegen müsste man sich manches Mal überlegen, ob nicht etwas mehr Emotion und etwas weniger Pragmatismus eine Rolle spielen sollte.
Da waren Sie 22 Jahre alt, CDU-Parteitag in Hamburg. Verstehen Sie, wenn die jungen Menschen heute auch Angst haben vor dem Krieg dieser Zeit?
Das verstehe ich total. Ich glaube, wir alle machen uns Sorgen und haben auch gewissermaßen Angst, dass Potentaten andere zu Vasallenstaaten machen, überfallen, Menschen umbringen. Ich glaube, dass die grundsätzliche Funktion von Politik dafür Verantwortung zu haben, dass es dazu nicht kommt, nochmal auch rausarbeiten müssen. Und in der jetzigen Phase muss man mit jungen Leuten, und ich habe ja auch eigene Kinder, diese Frage eben behandeln, besprechen. Wir brauchen Kommunikation. Und dann haben gerade junge Leute heute extreme Informationen über TikTok, über YouTube, über
Instagram. Nicht alle Informationen.
Auch Fake News, auch Aufwiegeln und so weiter. Ja. Aber haben auch viele Medienkompetenz und erfahren dann auch viel. Erfahren über Literatur wie Putins Netz, was da für ein Netzwerk von 2025 in St. Petersburg sich 1989 dran gemacht hat, den gesamten Reichtum Russlands unter sich aufzuteilen. Und ich habe spüren können, dass darunter sogar der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche ist. Der war KGB-Mann. Und dann haben sie gesagt, der wird Millionär im Gasbereich, der im Strombereich, der wird Präsident und der wird Chef der russisch-orthodoxen Kirche. Und dieser Kyrill hat mir in mehreren Gesprächen immer wieder genau dieses Feindbild des Westens vorgetragen, als gingen bei uns die Lichter aus, als würden bei uns die Kreuze von den Wänden genommen, als würden bei uns die Homosexuellen von allen Seiten umtüdelt und Mehrheiten vergessen. Also nur Unsinn, nur Propaganda gegen unsere bunte Gesellschaft, wo es eben egal ist, wo jemand herkommt, wie er aussieht, wen er liebt, welche sexuelle Neigung er hat. Das ist bei uns eben eine offene, bunte Gesellschaft, zu der wir stehen müssen und die wir verteidigen müssen gegen diese Art von Propaganda, von Populismus, von Feindbild betreiben, um im eigenen Land weiter die Menschen knechten zu können und den Reichtum des Landes unter sich aufteilen zu können. Das ist das Oligarchensystem der Russen, das wir jetzt mit der russischen Bevölkerung zerschlagen müssen.
Ich möchte Ihnen am Schluss eine persönliche Frage stellen, weil wir gerade gesagt haben, 10 Jahre ist es her, dass Sie zurückgetreten sind. Sie standen als Bundespräsident für die bunte Gesellschaft in Deutschland. Dieses Foto, das wir gesehen haben, das war der Tag Ihres Rücktritts. Das ist eben 10 Jahre jetzt her. Ihre Frau hat nachher gesagt, sie hat sich absichtlich ein bisschen an die Seite gestellt, damit sie als eigenständige Person wahrgenommen wird. Und Sie haben später gesagt, obwohl eben 2 Jahre später ein Freispruch von allen Vorwürfen kam, Sie haben alles verloren, das Amt und eben auch dann zwischendurch die Frau. Haben Sie auch was gewonnen?
Erstmal habe ich alles wieder erobert. Die Familie ist wieder beieinander und ich bin wieder politisch aktiv und man kann auch aus Krisen sogar gestärkt hervorgehen. Ich wäre heute ein anderer Präsident, ich würde manches anders machen. Ich habe meine Fehler aufgearbeitet, bin mit mir selbst im Reinen, glaube nach wie vor für die richtigen Dinge, für die wichtigen Dinge einzutreten. Und das, was meine Oma, die ist 102 geworden, gesagt hat, alles ist für was gut, das siehst du vielleicht nicht gleich und alles hat 2 Seiten und wer weiß, wofür es gut ist. Ich kann nur sagen, die Oma von mir hat wirklich in diesen Dingen letztlich natürlich recht gehabt. Man wünscht das niemand, was ich erlebt habe. Man braucht das nicht. Aber wenn man es denn bewältigen muss und es dann bewältigt, indem man sich nicht zum Opfer erklärt, sondern selbst handelnder bleibt, indem man sich mit sich im Reinen fühlt und ja und offen und neugierig bleibt und die Zukunft in den Blick nimmt und nicht irgendwelchen Groll nach hinten hat, dann kann man 10 Jahre später da sein und sagen, ich bin gerne wieder politisch unterwegs, jetzt vor allem in Schulen, Universitäten, bei jungen Leuten und glaube immer noch einen Beitrag leisten zu können, jetzt eben als ehemaliger Bundespräsident.
Vielen Dank, dass Sie es heute in dieser Sendung getan haben. Vielen Dank, Christian Wulff, für den Besuch heute hier. Und überhaupt danke an meine Gäste heute Abend. Schön, dass Sie hier waren. Danke Ihnen fürs Zuschauen. So viel für heute. Morgen ist hier Markus Söder und auch der Astronaut Matthias Maurer. Jetzt folgt hier das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber. Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Danke.
Guten Abend und herzlich willkommen bei uns zu unserer Sendung. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bis Donnerstag wird die Pipeline Nord Stream 1 noch gewartet. Deshalb fließt da im Moment rein gar nichts. Ob und wie viel Erdgas danach, nach dem Donnerstag, aber wieder durch Sie fließt, ist die große Frage. Und die Antwort weiß wahrscheinlich nur Wladimir Putin. Für Deutschland mit seiner enormen Abhängigkeit vom Gas und seinen eh schon krass gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen ist es eine richtig schwer zu tragende Situation. Angst vorm Gasmangel, horrende Preise. Wie hart trifft die Krise Deutschland, haben wir deshalb unsere Sendung überschrieben. Und dazu sind bei uns die Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende